Ja, ihr seid alle froh, dass es vorbei ist. Wenn du zum Beispiel in New York leben würdest, dann wärst du täglich solch einer Geräuschkulisse ausgesetzt. Doch auch wenn wir nicht in einer amerikanischen Großstadt, sondern im doch noch einigermaßen beschaulichen Konstanz leben, ist unser Leben doch oft von Stress und Hektik geprägt. Da ist es vielleicht weniger der Lärm von außen, als vielleicht unsere inneren und manchmal auch äußeren Antreiber, die uns in eine permanente Unruhe versetzen. Ihr kennt die inneren Antreiber sicherlich. Besser, schneller, effektiver, perfekter sein zu wollen. Denen könnten wir auf die Schliche kommen, wenn wir uns doch mal folgende Fragen stellen. Habe ich Angst, Fehler zu machen? Warum lasse ich mich immer wieder von bestimmten Leuten unter Druck setzen? Bin ich der Meinung, ich muss alles in der Hand haben, alles unter Kontrolle haben? Will ich mir durch meine Leistung Anerkennung verdienen? Bin ich mit mir wirklich zufrieden? Habe ich mich selbst angenommen, auch mit allen meinen Fehlern und Schwächen, so wie Gott mich bereits angenommen hat? Hören wir auf, perfekt sein zu wollen. Gott weiß schon lange, dass wir es nicht sind. Und er liebt uns trotzdem unendlich. Wem also wollen wir beweisen, dass wir vielleicht doch nahezu perfekt sind? Aber es gibt auch genügend äußere Antreiber, auf die wir persönlich wenig oder gar keinen Einfluss haben. Viele Berufstätige fühlen sich von Abgabeterminen, Kunden und Chefwünschen unter Druck gesetzt. Neue Technologien müssen erlernt werden, um Schritt zu halten und nicht ausgemustert zu werden. Der digitale Fortschritt brachte uns mit Einzug des Handys, der E-Mails und auch sozialer Medien wie Facebook, Twitter und Co. doch auch ebenfalls enormen Druck. Wer heute eine WhatsApp schreibt, der erwartet innerhalb kürzester Zeit eine Antwort. Wer auf Facebook etwas postet, will möglichst schnell mindestens aber doch geliked werden. Ich kann jedem mal ein Wochenende ohne Handy und ohne Laptop empfehlen. Auch wenn nach einer Umfrage 84% der Menschen meinen, sie könnten ohne Handy nicht auskommen. Probiert es einfach mal aus. Es ist wirklich eine Befreiung. Aber auch frommer Leistungsdruck hält bei uns Christen immer mehr Einzug. In fast jeder Gemeinde gibt es mehr zu tun, als zu schaffen ist. Es besteht die Gefahr, dass man sich vereinnahmen lässt oder aus Druck überfordert wird. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch manche Mitarbeiter in Gemeinden innerlich ermüden, und zwar unabhängig davon, ob sie hauptamtlich angestellt sind oder ehrenamtlich tätig sind. Darf man als Christ denn sagen, bis hierher und nicht weiter, es ist genug? Wer das nicht tut, wer seine Grenzen nicht kennt, dem droht die Gefahr, auch in einer Gemeinde, im schlimmsten Fall auszubrennen. So wird unser Bedürfnis nach Ruhe und nach Stille schon fast überlebenswichtig. Kaum eine Sehnsucht ist so groß wie die, zur Ruhe zu kommen, innezuhalten und loszulassen. Wir möchten einfach wieder Kraft schöpfen, zu einer inneren Ausgeglichenheit kommen, und das ist ja auch sehr wichtig. Doch Stille, bewusst gesuchte Stille, sollte in erster Linie dazu dienen, in die Gegenwart Gottes zu treten und mich von ihm verändern zu lassen. Psalm 19, Vers 15 sagt: Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens, vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das Gespräch meines Herzens vor Gott. Eine Gebetszeit allein mit Jesus. Ja, wie könnte das aussehen? Suche ich mir da ein ruhiges Plätzchen, schließe die Augen und versuche zunächst mal an nichts Bestimmtes zu denken? Ja, ein ruhiger Platz und die Augen schließen, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber so verlockend es auch klingen mag, an nichts Bestimmtes zu denken, das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Warum nicht? Weil unser Gehirn sich einfach nicht auf Standby stellen lässt. Gehirnforscher haben herausgefunden, dass unser Gehirn natürlich auch dann aktiv ist, wenn wir gerade keine Aufgaben zu erledigen haben oder Umweltreize analysieren müssen. Der Neurophilosoph Evan Thompson sagte, während Ruhezeiten, wenn man also keine Aufgabe zu bewältigen hat, ist man in einem Zustand, der sich auf das Selbst hin orientiert. Dann nämlich hätte, und ich betone hätte, das Gehirn Zeit, sich den wichtigen Fragen des Lebens zu widmen. Aber leider ist dieser Schaltkreis nicht nur nach innen gerichtet. An der Universität Lüttich stellte man fest, dass bei ruhenden Personen die Zielrichtung der Aufmerksamkeit oft zwischen selbst und der Welt hin und her pendelt. So im Schnitt alle 20 Sekunden wechselt das. Und vielleicht kennt ihr es auch, ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich beginne zu beten, ich richte also meine Gedanken nach innen und plötzlich schießt mir durch den Kopf, warum war eigentlich meine Kollegin gestern so komisch? Und muss ich jetzt noch Kartoffeln einkaufen oder nicht? Also das erschreckt mich zwar jedes Mal, aber unser Gehirn ist offensichtlich so gestrickt. Unser Unvermögen, dass wir uns ausreichend konzentrieren oder überhaupt Zeit für Stille mit Gott finden, liegt aber auch darin begründet, dass der Teufel alles daran setzt, die Gemeinschaft zwischen uns und Jesus zu verhindern. Satan ist es ziemlich egal, womit wir beschäftigt sind, solange er nur verhindern kann, dass wir unsere innige Beziehung zu Jesus vertiefen. Doch was könnte uns denn nun helfen, unsere Gedanken wirklich zu bündeln und auf Jesus auszurichten? Stille, Meditation, christliche Meditation. Manch einer wird jetzt vielleicht kritisch die Augenbrauen hochziehen und sagen, was ist denn bitte schön christlich an Meditation? Das Wort Meditation, das liegt so mit Begriffen wie Yoga und Esoterik eigentlich irgendwo ganz unten in unserer Hokuspokus-Schublade. Viele verbinden damit vielleicht, dass man in einer seltsamen Position sitzt, die Gedanken reinigt und womöglich sogar mit der geistigen Welt um uns herum Kontakt aufnimmt. Und ja, wir müssen tatsächlich sehr Acht geben, dass wir nicht schnell und unbewusst verschiedene religiöse Praktiken miteinander vermischen. Darum möchte ich auch ganz kurz mal auf die Unterschiede fernöstlicher und christlicher Meditation eingehen. Nichtchristliche Meditation, das finden wir hauptsächlich im Buddhismus, im Hinduismus und im Jainismus. Das Ziel da ist die Erleuchtung oder das Erreichen des Nirvana, also das völlige Abschalten der Gedanken und der Gefühle als eine Form der Selbsterlösung. Weitere Ziele sind so allgemeines Wohlbefinden, das Stärken der Gesundheit und des eigenen Geistes, Bewusstseinserweiterung, mystische, spirituelle Erfahrungen mit Kräften und Mächten. Im Gegensatz dazu ist aber das Ziel christlicher Meditation Jesus selbst. Die Meditation soll alle Sinne auf Jesus Christus, den Sohn Gottes und Gott selbst lenken. Der Meditierende will den Glauben an Jesus vertiefen, seine Gegenwart tiefer erleben und erspüren. Christliche Meditation, das mag dem einen oder anderen trotzdem fremdlich klingen und vielleicht sogar verunsichern. Aber wenn wir uns einmal die Synonyme für Meditieren anschauen, dann bekommt das Ganze vielleicht doch nicht mehr diese mystische und verunsichernde Undefiniertheit. Es hat nämlich die Bedeutung von sich sammeln, sich konzentrieren, überlegen, sich nicht ablenken lassen, vertiefen. Wenn man diese Verben hört, dann denkt man wahrscheinlich nicht gleich an Meditation. Aber das Meditieren hat eine lange Tradition im Christentum. Sie wurde nur deshalb jahrhundertelang verschüttet, weil wir uns so sehr auf unser Denken fokussieren. Wir analysieren, wir vergleichen, wir ziehen Schlüsse und das machen wir den ganzen Tag lang. Und darum rückt das Meditieren oft so pauschal in die Ecke fernöstlicher Praktiken. Aber wir Christen sollten uns daran orientieren, was auch schon in der Bibel praktiziert wurde. Vorbilder können uns hier zum Beispiel die Psalmisten sein, die immer wieder betonen, wie wichtig es ist, über Gottes Wort nachzusinnen oder nachzudenken. Zum Beispiel Psalm 1, Vers 2. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Oder Psalm 119, Vers 15. Ich will nachsinnen über deine Befehle und schauen auf deine Wege. Vers 23. Fürsten sitzen da und reden wider mich, aber dein Knecht sinnt nach über deine Gebote. Vers 59. Ich bedenke meine Wege und lenke meine Füße zu deinen Zeugnissen. Gott selbst empfiehlt uns also intensives Nachdenken. Nachdem Mose gestorben war, wurde ja Josua Führer des Volkes Israel. Er hatte die Aufgabe, das Volk in das verheißene Land zu führen, und unter seiner Führung wurde das Land eingenommen und aufgeteilt. Das war eine große und herausfordernde Aufgabe. Aber Gottes Versprechen, mit ihm zu sein, das stärkte den Josua ganz enorm. Und in Josua Kapitel 1, Vers 8, da lesen wir die Anweisung, die er erhielt. Halte dich genau an das Buch des Gesetzes. Sinne darüber Tag und Nacht und handle nach dem, was da geschrieben steht. Nichts anderes bedeutet das lateinische Wort Meditatio. Nachsinnen, nachdenken. Das intensive Nachsinnen ist also durchaus eine gängige christliche Praxis, sobald der Gegenstand der Meditation das Wort Gottes ist. In diesen Texten, die wir gerade gelesen haben, steht im Übrigen im Hebräischen der Ausdruck Haggah. Die Bedeutung dieses Wortes ist das Wort murmeln oder auch mit leiser Stimme wiederholen. Und das wiederum beschreibt eine bestimmte Meditationsform, die es so seit dem 3. Jahrhundert nach Christus von den Wüstenvätern praktiziert wurde, nämlich das Jesus- oder das Herzensgebet. Damals, nach dem Ende der Christenverfolgung, da gingen viele Christen aus den Städten in die Wüste, um dort Gott zu suchen und Ruhe zu finden. Und beides fanden sie im Gebet, im innigen Umgang mit Gott. Beim Jesus- oder Herzensgebet zum Beispiel, da wird der Name Jesus zusammen mit der Bitte Erbarme dich meiner im Rhythmus des Ein- und Ausatmens oder des Herzschlages angerufen. Das gründet sich auf die Worte des Blinden aus Lukas 18, Vers 38, der von Jesus geheilt wurde und rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die Grundhaltung dieses Gebets ist, dass man sich vergegenwärtigt, dass Gott immer da ist. Ich kann da sein in ihm. Meine Sorgen, meine Gedanken, Erinnerungen und Pläne können dort zur Ruhe kommen. Die Christen der ersten Jahrhunderte fanden darin auch eine Antwort auf die Frage, ja, wie macht man das ohne Unterlass beten, wie wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 aufgefordert werden. Heute wird diese Form des meditativen Gebets eher in katholischen Kirchen oder in der orthodoxen Ostkirche praktiziert. Eine andere Form des Meditierens ist die Lectio Divina, das göttliche Lesen oder das betende Lesen. Ich selbst hatte mal das Vergnügen, mit der Mechthild, meiner Schweigeschwester, zusammen in der Passionszeit vor einigen Jahren das im Kloster Hegene zu praktizieren. Hier liest man einen kleinen Abschnitt aus der Bibel, so circa 10 Verse. Man liest den Text mehrmals, auch halblaut. Und es geht dabei darum, diesen Text wirklich zu verkosten, sich hineinzuversetzen und zu entdecken. Welches Wort, welche Wortgruppe oder welcher Satz spricht mich jetzt gerade an und löst in mir etwas aus? Das ist die Lektion, die Lesung. Danach wird dieser Gedanke vertieft, es wird gegraben, es wird meditiert. Ich versetze mich in den Text hinein, in die Situation oder in die Charaktere. Vater, was willst du mir mit dem Text sagen? Warum beschäftigt mich jetzt dieser eine Satz oder das Wort? Das ist die Meditatio. Und danach steht das Gebet. Ich spreche mit Gott über diese Einsichten, die ich hatte, über die Entdeckungen, die ich aus dem Text hatte, die Eindrücke und über meine Empfindungen. Ich bringe ihm meinen Dank und meine Verehrung, aber auch meine Fragen und Zweifel und vielleicht auch meine Ängste. Es ist dann meine Antwort auf das Gelesene: Ich komme vor Gott, in seine Gemeinschaft und in seine Gegenwart. Das ist der Raum des Verweilens, der Stille, des schlichten Daseins vor Gott. Es ist einfach, die Gemeinschaft Gottes zu genießen, ohne etwas leisten zu müssen. Und glaubt mir, auf diese Art und Weise die Bibel zu lesen, da verinnerlicht man wirklich das Wort Gottes. Es ist mehr als eine Schriftlesung, weil die Worte Gottes mit meinem persönlichen Leben richtig verwoben werden. Sie erreichen mein Herz ganz tief. Und ich erinnere mich heute noch an die Texte, die ich damals gelesen habe, obwohl das schon ein paar Jahre her ist. Eine andere Form, die Gegenwart Gottes zu suchen, ist einfach schweigend in der Stille vor ihn zu treten. Dabei geht es darum, dass man einfach mal auch seine Gedanken von der Geschäftigkeit und von dem normalen Alltagstempo weglenkt und im Moment, im Hier und Jetzt gegenwärtig ist. Es geht nicht darum, den Verstand abzuschalten, das haben wir ja schon gehört, das geht nicht. Oder auch in eine andere Sphäre abzutauchen, so wie es im Buddhismus angestrebt wird, nein. In einem Lied, das uns sicherlich auch bekannt ist, Gott ist gegenwärtig, da beschreibt der evangelisch reformierte Liederdichter Gerhard Terstegen das schweigende Dasein vor Gott. Und in der ersten Strophe heißt es: Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Ja, Jesus selbst ist unsere Mitte. Und alles in uns schweige und verbeuge sich vor ihm. Das ist der Sinn christlicher Meditation. Martin Luther sagte einst: Meditieren ist gleichsam in der Mitte verweilen oder von der Mitte und dem Innersten heraus bewegt werden. Das heißt nichts anderes als in Christus, in unserer Mitte zu verweilen und von ihm bewegt zu werden. Aber in meinem hektischen Alltag funktioniert das nicht. Da kommen meine aufgescheuchten Gedanken nicht zur Ruhe. Wie die Jünger bin ich auch oftmals ängstlich, bin beunruhigt und fühle mich manchmal auch total verloren. Und dann ist es nur Jesus, der diesen Sturm in mir beruhigen kann. Denn in der Stille, da stelle ich mein Leben so auf die Wellenlänge Gottes ein. Und dadurch werde ich auch immer aufnahmebereiter für das, was seinem Willen entspricht. Wenn wir mal an das Wort Gehorsam denken, das heißt tun, was ich erhorcht habe. Also Stille, das ist ein wortloses Dasein bei und mit Gott. Und darum ist eine wirklich stille Zeit oder eine Zeit der Stille ganz besonders wertvoll. Psalm 65, Vers 2 drückt das so aus: Dir ist Schweigen Lobgesang, Gott, auf dem Zion. Dir erfüllt man Gelübde. Ich selbst nehme mir auch zweimal im Jahr gönne mir diesen Luxus, meist zusammen auch mit der Mechthild, einfach zur Besinnung zu kommen und vor Gott zu schweigen einige Tage. Manchmal schweige ich auch mit ihm, denn es ist keinesfalls so, dass durch diese geistliche Übung, in dem Fall jetzt mal das Schweigen, dass ich da etwas einzahle und Gott mir sozusagen im Gegenzug etwas schuldig wäre. Irgendeine Offenbarung oder eine Erleuchtung oder eine Erkenntnis. Ich kann Gott nicht herbeibeschwören, denn Gott ist ja sowieso schon da. Und die Begegnung, die kann ich nicht machen. Die ist einfach Geschenk. Und da geht es wirklich nur um das absichtslose Hinhalten. Ich bin da und er ist da. Nicht mehr. Ich erwarte nicht, eine übernatürliche Stimme zu hören, sondern ich genieße in der Zeit einfach ohne Ablenkung die Gegenwart Gottes. Stille im christlichen Sinne, das ist immer beziehungsorientierte Stille. Es geht um die Begegnung mit Gott, so wie er sich in seinem Wort und durch Jesus offenbart. Auf langen Gebetsspaziergängen erfahre und erlebe ich oft ganz bewusst das Geschenk eines allgegenwärtigen Gottes in meinem Leben. Ob wir innehalten oder nicht, das ändert nichts an Gottes Gegenwart. Aber das Innehalten, es lässt uns ihn besser kennenlernen. Und dabei werden wir niemals leer ausgehen, sondern von seiner Wahrheit und Liebe erfüllt. Das wahrzunehmen, das erfordert schon ein bisschen Übung und natürlich auch Zeit. Denn nicht alles, was einem in dieser Zeit so durch den Kopf schwirrt, sind Gottes Gedanken, sondern man sollte das auch alles wirklich anhand der Bibel prüfen. Aber wenn ich mit diesem Gott durch die Weinberge gehe und erlebe, dass er sich finden lässt, wenn ich ihn suche, dann gibt er mir manchmal schon einen Kommentar zu meinen Gedanken oder er schenkt mir neue Ideen. In jedem Fall erlebe ich seinen Zuspruch und die Fülle seiner Liebe. Und das ist mehr als nur einfach Psychohygiene. Ganz entsprechend der Worte des Apostels Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 27, die Menschen sollten Gott suchen, ob sie ihn wohl wahrnehmen und finden möchten, ihn, der ja nicht fern von einem jeden unter uns ist. Und schweigen, das ist einfach schön. Denn vor der Wirklichkeit und der Größe Gottes, da versagen einfach auch unsere armseligen Worte. Wir verstummen vor der Allmacht Gottes. Es ist so ein bisschen so wie bei zwei Menschen, die sich lieben. Die müssen auch nicht ständig miteinander reden, sondern sie können sich einfach auch still aneinander freuen. Und das, was wir doch, gehe ich mal von aus, jeden Tag praktizieren, ist einfach unser persönliches stilles Gebet. Unsere ganz persönliche Zeit mit Jesus. Das ist die Zeit und der Ort, wo wir Führung, wo wir Weisung und Leitung Gottes erfahren. Wie betete denn Jesus? Er, der ja als Sohn Gottes in ganz besonderer Weise mit ihm verbunden war. Markus 1, Vers 35 sagt, in aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Hier finden wir durchaus Wegweisung für auch unser Gebetsleben. Jesus stand früh auf. Wir sollten also keinen Tag beginnen, ohne ihn in die Hände Jesu zu legen und um seine Führung zu bitten. Er ging an einen einsamen Ort. Suchen auch wir uns einen Platz, an dem wir durch nichts abgelenkt werden. Einen Ort, an dem wir alleine sind mit Jesus. Und in Lukas 6, Vers 12 heißt es, es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus. Sie nannte er auch Apostel. Jesus nahm sich Zeit. Er nahm sich viel Zeit, um wichtige Entscheidungen mit seinem Vater zu besprechen. Das war nicht so ein, oh Vater, ich weiß gar nicht, wen ich als Apostel auswählen soll, sag du mir doch mal, wen ich da berufen soll. Nein, das war im Gebet die Kommunikation mit seinem Vater, die Quelle der Inspiration und der Weisheit, der Kraft und Weisung. Und es war Ausdruck seiner kompletten Abhängigkeit vom Vater und vom Heiligen Geist. Und können wir uns vorstellen, dass Jesus die ganze Nacht ununterbrochen auf seinen Vater eingeredet hat? Sicher nicht. Er wird genauso auch auf ihn gehört haben. Wir bezeichnen ja gern das Gebet als ein Reden zu Gott. Aber das Gebet ist keine Einbahnstraße. Reden ist bei weitem nicht alles. Wozu haben wir mehr Organe zum Hören als zum Reden? Als mein Gebet immer innerlicher wurde, da hatte ich immer weniger zu sagen, schreibt Sören Kierkegaard. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich lernte aber, dass Beten nicht nur Schweigen ist, sondern Hören. Ja, unser Schöpfer sehnt sich danach, mit uns in Kommunikation zu treten, in Beziehung. Und im Gebet haben wir die Möglichkeit, Zwiesprache mit unserem Schöpfer zu halten. Und das ist etwas unglaublich Großes und Großartiges. Und da sollten wir keinesfalls die Hälfte von verpassen. Aber nein, Die Stimme Gottes, das ist nicht die Stimme aus dem Off, die uns alles erklärt oder die uns Regieanweisungen für unser Leben gibt. Das hätten wir zwar manchmal gern, aber am Beispiel Hiobs erkennen wir, dass nach endlosen Diskussionen über das Warum und Weshalb und was hätte man nicht alles anders machen sollen, letztendlich die Stimme Gottes zum Trost in seinem Leid wurde. Nachdem Gott ihm in überwältigender Weise seine Allmacht anhand der Schöpfung gezeigt hatte, da erklärte Hiob: Ach, ich bin zu gering, was soll ich antworten? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, aber ich werde nichts mehr sagen. Ein zweites Mal habe ich es gewagt, aber ich tue es nie wieder. Ja, die Umstände hatten sich auch bei Hiob nicht verändert. Aber es gab die Gewissheit, dass es da einen Gott gibt, der größer ist als all mein Unglück. Und das wiederum macht deutlich, beim Reden Gottes geht es um Beziehung und nicht um Information. Das ist aus biblischer Sicht sogar der wichtigste Aspekt, wenn man über das Reden Gottes nachdenkt. Gott möchte uns beauftragen, er möchte uns verändern und uns seine Wege zeigen. Das geschieht durch sein Wort, wenn wir die Bibel lesen, durch unsere Mitchristen in Gesprächen, durch eine Predigt oder auch durch einen inneren Impuls. Vielleicht kennt ihr das, manchmal hat man so einen immer wiederkehrenden Gedanken, der einen in eine bestimmte Richtung drängt. Und diesem dürfen und sollten wir auch nachgehen. Allerdings natürlich nicht auch, ohne das im Lichte der Bibel geprüft zu haben. Denn wir neigen manchmal dazu, dass wir dadurch lediglich so auch unsere eigenen Wünsche und Entscheidungen legitimieren. Aber in welcher Form wir auch immer die Gegenwart Gottes suchen, unser Ziel ist beschrieben im 2. Korinther, im Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit unverhülltem Gesicht in die Herrlichkeit Gottes und strahlen sie zugleich wie ein Spiegel zurück. Ja, werden in sein Bild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Also meine Gedanken, meine Überlegungen, meine Wünsche und Pläne werden dann denen Gottes immer ähnlicher. Die innere Übereinstimmung mit den Wesenszügen Gottes, die wächst. Und mit dem Grad der Übereinstimmung wächst natürlich auch die Nähe zu Jesus. Und darum möchte ich mit den Worten von Franz von Sales schließen. Er war Ordensgründer und Kirchenlehrer im 16. Jahrhundert. Wenn dein Herz wandert, bringe es behutsam an seinen Ort zurück und versetze es sanft in die Gegenwart des Herrn. Und wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Vielen Dank.